ARD.
Pistorius verteidigt vorgesehene Militärhilfen für die Ukraine in der Haushaltsdebatte. Selenskyj dankt den ukrainischen Soldaten für ihre Standhaftigkeit. Im Land laufen die Ermittlungen in einem Korruptionsskandal. Wir berichten, wie die EU versucht, den Ukraine-Plan durchzusetzen. Außerdem blicken wir auf ein Jahr Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon und auf einen Militäreinsatz im Westjordanland der israelischen Armee. Hallo, ich bin Juliette Groß. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 27. November um 7 Uhr. In der Bundestagsdebatte über die Haushaltspläne für das kommende Jahr hat Verteidigungsminister Pistorius die vorgesehenen Rekordausgaben in seinem Ressort verteidigt. Vorgesehen sind über 108 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben sowie weitere 11,5 Milliarden Euro an Militärhilfen für die Ukraine. Aus Berlin, Uli Haug.
Der Haushaltsentwurf für das nächste Jahr sieht Verteidigungsausgaben von über 108 Milliarden Euro vor. Hinzu kommen 11,5 Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine. Verteidigungsminister Pistorius, SPD, rechtfertigt die geplanten Rekordausgaben mit der veränderten Sicherheitslage und warnt vor einem aus seiner Sicht falschen Frieden für die Ukraine. Das Land müsse auch zukünftig in der Lage sein, sich zu verteidigen. Die AfD kritisiert dagegen die geplante Ukraine-Unterstützung. Ein Vorwurf, die Ukraine saniere mit deutschem Steuergeld ihre Staatsfinanzen. Mit Blick auf den deutschen Verteidigungshaushalt sprechen die Grünen von einem Milliardenkarussell, das sich immer schneller dreht. Sie kritisieren die mangelnden Kontrollmöglichkeiten des Parlaments. Die Linke kritisiert die Ausgaben. Frankreich oder Großbritannien würden mit weniger Geld auskommen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Soldaten für ihre Standhaftigkeit bei der Verteidigung gedankt und zum weiteren Durchhalten aufgerufen. Dies sei die Grundlage dafür, dass die Ukraine bei den Verhandlungen für ihre Interessen einstehen könne, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Er verwies auf die anhaltenden Kämpfe in Kupjansk, Pokrovsk und Hulyapolle. Währenddessen erschüttert eine Korruptionsaffäre im Energiesektor und im Verteidigungssektor das Land. Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten ukrainische Korruptionsermittler Erkenntnisse über Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe im Energiesektor öffentlich gemacht. Energieministerin Svetlana Chintschuk wurde daraufhin entlassen. Jetzt wurde Ex-Verteidigungsminister Umerov als Zeuge im Korruptionsskandal geladen. Die Europäer sind sich relativ einig, wie eine Friedenslösung für die Ukraine aussehen soll. Wie sie ihre Haltung durchsetzen wollen, berichtet Helga Schmidt aus Brüssel.
Ein Satz darf nicht fehlen. Er ist immer dabei, wenn Europas Spitzenpolitiker sich in diesen Tagen zu den Friedensplänen für die Ukraine äußern. Es ist der Satz, in dem Donald Trump gelobt wird. In vielen Sprachen ist das gerade in Brüssel zu hören. Fast immer gleichlautend von Kommissionschefin von der Leyen, von der Chefdiplomatin von Merz und Macron.
We welcome the efforts led by President Trump.
Everyone welcomes United States push for peace.
Ich begrüße deshalb das fortgesetzte amerikanische Engagement bei der Lösung dieses Konfliktes.
Auch Frankreichs Präsident Macron äußert sich so.
Notre volonté est en coordination étroite avec les Américains.
Die EU-Spitzen haben offensichtlich den Eindruck gewonnen, dass man dem amerikanischen Präsidenten erst einmal recht geben muss, wenn man will, dass er zuhört. Trumps 28-Punkte-Plan aus der vergangenen Woche hat allerdings wie ein Schock gewirkt auf die Europäer. Eine Wunschliste von Putin sei das, sagen EU-Diplomaten mehr nicht. Seitdem versuchen Europas Staats- und Regierungschefs, den Plan zu zerlegen und zumindest die wichtigsten Punkte rauszuverhandeln. Fast täglich finden Treffen auf höchster Ebene statt. Man trifft sich oder man schaltet sich in Videokonferenzen zusammen. Heute erst wieder die EU-Außenminister. Dabei hat sich in wenigen Tagen eine Einigkeit entwickelt, die in Europas Außenpolitik bisher selten war. Klare Absage zum Beispiel einstimmig an Trumps Vorschlag, die Ukraine solle Teile ihres Landes abtreten.
If today we legitimize and formalize
Wenn wir heute die Verletzung von Grenzen legitimieren, sagt Kommissionschefin von der Leyen, dann öffnen wir die Tür für weitere Kriege. Einigkeit auch beim Thema Sicherheit für die Ukraine. In Trumps Papier werden Truppen aus NATO-Ländern ausgeschlossen, sogar im Osten Polens. Aber wer soll dann den Frieden garantieren, fragt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
Quand on parle de garantie de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le jour d'après la paix.
Sicherheitsgarantien bedeuten, dass in dem Moment, wenn der Waffenstillstand steht, auch dafür gesorgt wird, dass er eingehalten wird. Ein klares Nein kommt von Macron auch zu den amerikanischen Plänen, etwas abzuschöpfen von den russischen Anleihen, die auf europäischen Konten liegen. Niemand außer den Europäern entscheidet über die Verwendung, sagt Macron, und dabei hat er die anderen Staats- und Regierungschefs hinter sich. Das russische Vermögen soll als Sicherheit genutzt werden für Kredite, die an die Ukraine gehen. Die EU-Kommission arbeitet gerade an der rechtlichen Umsetzung.
Whatever the design of a future peace treaty, it is clear that much of the implementation.
Wie auch immer der künftige Friedensvertrag aussieht, es ist klar, dass die Umsetzung von den Europäern getragen werden muss, sagt Kommissionschefin von der Leyen, aber eben nicht nur von Europas Steuerzahlern, so fügt sie hinzu, sondern dafür soll auch das russische Staatsvermögen genutzt werden. Die Hoffnungen, dass sich die europäischen Ziele durchsetzen lassen, sie ruhen im Moment auf einem Mann in der Trump-Administration. Es ist Außenminister Marco Rubio. Er war bei der Videoschalte der Staats- und Regierung Chefs dabei. Er gilt als Transatlantiker, als einer, der in Russlands Präsident Putin einen Gegner sieht und keinen Partner. Viele fragen sich in Brüssel allerdings, wie weit Marco Rubios Einfluss reicht auf Donald Trump. Das ist unklar, weil Washington gerade in der Außenpolitik nicht mit einer Stimme spricht, die Europäer im Moment aber schon.
Nun wenden wir den Blick in den Nahen Osten. Einen Tag nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 eröffnete die Schiitenmiliz Hisbollah eine zweite Front gegen Israel, zielte mit Raketen und Drohnen auf die Gemeinden im Norden des Landes. Später rückten israelische Bodentruppen in den Südlibanon vor. Erst 14 Monate später beruhigte sich die Lage. Am frühen Morgen des 27. November, genau vor einem Jahr, trat die Waffenruhe mit der Hisbollah in Kraft. Wie die Lage sich entwickelt hat, berichtet Bettina Meyer.
Es ist der 8. Oktober 2023. Einen Tag nach dem Angriff der Hamas auf Israel eröffnet die Iran-gestützte Hisbollah-Miliz im Libanon eine zweite Front, zielt mit Raketen und Drohnen auf israelische Gemeinden im Norden des Landes. Die kleine Gemeinde Metula an der libanesischen Grenze trifft es besonders hart. Während die Einwohner flüchteten, blieb Bürgermeister David Azoulay vor Ort. Bis zum Eintreten der Waffenruhe am 27. November 2024, vor einem Jahr, trat sie in Kraft. Azoulay machte wenig später folgende Beobachtung. Ein Motorrad und 8 Autos sind ins Nachbardorf Kfar Kila zurückgekehrt, ein schiitisches Dorf mit 15.000 Einwohnern. Ich schätze, dass von denen 12.000 bis 14.000 zur Hisbollah gehören. Heute früh sind 12 von ihnen mit Motorrädern und Autos an den Zaun gekommen, um uns zu beobachten. Die Angst vor einer Invasion der Hisbollah sitzt tief bei den Bewohnern an der Nordgrenze Israels. Nicht alle der 60.000 Evakuierten sind zurückgekehrt. Und die, die zurückkehrten, fühlen sich nur sicher, solange die israelische Armee die Hisbollah von der Grenze fernhält durch Luftangriffe. Auch an strategischen Stellen ist das Militär noch im Südlibanon vor Ort, sagt Sarit Zehavi. Sie leitet das ALMA-Forschungszentrum, das die Sicherheitslage an der Grenze beobachtet.
It's not war here, but it's not through ceasefire as well.
Wir haben hier seit einem Jahr zwar keinen richtigen Krieg mehr, aber es ist auch keine echte Waffenruhe. Die Hisbollah hat sich von Anfang an nicht an die Vereinbarung gehalten, sich nicht hinter den Litani-Fluss zurückgezogen. Auf jeden Verstoß antwortet die israelische Armee mit einem Luftangriff. Wir erlauben es dem Monster auf der anderen Seite nicht, wieder zu wachsen. Das ist Israels neue Politik, übrigens an allen Fronten. Mehr als 600 solcher Angriffe der israelischen Armee, vor allem im Südlibanon, soll es laut dem ALMA-Zentrum seit Beginn der Waffenruhe gegeben haben. Zuletzt sogar wieder in der libanesischen Hauptstadt Beirut, bei dem der Generalstabschef der Hisbollah, Haitham Ali Tabatabai, getötet wurde.
Während die libanesischen Dörfer rund um Metolla in Schutt und Asche liegen, kommt der Wiederaufbau in der Gemeinde langsam voran. Gadi Rubinstein beaufsichtigt die Reparaturen in Metolla. 150 Häuser wurden in Metolla von Raketen und Panzergranaten der Hisbollah getroffen, sagt der Ingenieur. Ich denke aber, der größte Schaden ist in den Köpfen der Menschen entstanden. Die Leute denken, dass Metolla gefährlich ist. Wir müssen allen sagen, dass es hier sicher ist. Den Menschen in Deutschland, in Tel Aviv. Metolla ist sicher. Kommen Sie her und besuchen Sie uns. Leben Sie hier.
Metolla is a safe place. Just come and live here.
Doch vor allem Familien mit Kindern sind noch nicht zurückgekommen. Metollas Bürgermeister David Azoulay sagte der ARD, die Hisbollah sei zwar nicht besiegt, der wahre Sieg aber sei, dass Metolla jetzt neu aufgebaut werde. Das gelinge aber nur, wenn die israelische Armee die Terrormiliz an der Grenze auf Abstand hält. Ich sage zur israelischen Regierung und Armee, macht weiter so, aber bedenkt, wenn jetzt die Waffenruhe bricht und der Konflikt eskaliert und die Bewohner des Nordens erneut zur Flucht gezwungen werden, wird der Wiederaufbau viel schwieriger, als er jetzt schon ist. Die Waffenruhe mit der Hisbollah, seit einem Jahr hält sie, zumindest offiziell. Wirkliche Ruhe ist an der Nordgrenze Israels aber noch nicht angekehrt.
Gestern hat die israelische Armee einen neuen Militäreinsatz im Westjordanland gestartet. Wie die Behörden mitteilten, handelt es sich um einen groß angelegten Antiterror-Einsatz. Armee und Geheimdienst würden nicht dulden, dass terroristische Netzwerke im Westjordanland Fuß fassten. Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Im Zuge des Gaza-Krieges war auch die Gewalt im Westjordanland eskaliert. Nach Angaben der palästinensischen Autonomiebehörde wurden dort in den vergangenen Jahren mehr als 1000 Menschen getötet. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Juliette Groß. Vielen Dank fürs Zuhören.